Stehgisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 111. Kontroverse Turniervergaben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Wir haben uns wieder zusammengefunden in diesem wunderbaren Ton- und Videostudio.
Ja, weil du endlich wieder gesund bist.
Aber du hörst ihn ein bisschen angeschlagen an.
Ja, ich bin aber zumindest vorbildlich wie immer.
Fit gespritzt.
Da werde ich nur krank, wenn wir eh nicht aufnehmen. Du natürlich warst der Grund, aber no blame on you, but blame on you, dass du der Grund warst, warum wir nicht mehr aufgenommen haben.
Es stimmt tatsächlich, ja.
Aber es freut mich, dich bei bester Gesundheit zu sehen, mein Freund.
Vielen Dank. Außerdem hören wir immer wieder, wir sollen nahbar bleiben und ich glaube, so eine kleine Auszeit wegen Krankheit und so weiter, das tragt dazu bei.
Weil es uns menschlich macht.
Ja, ein bisschen so.
Also zumindest macht es die Menschen. Das stimmt, ja.
Das, ja. Du, Stefan, ja. Wir haben uns heute getroffen, um nicht nur über meine Gesundheit zu sprechen, sondern auch über die schönste Sache der Welt, Fußball.
Genau, 111. Ja. Episode Spielfrei. Wir werfen heute einen Blick in die Zukunft und zwar haben...
Was übrigens schwieriger ist für alle Historiker da draußen.
Und zwar haben die FIFA und die UEFA entschieden, wohin die nächsten Welt- und Europameisterschaften vergeben werden. Und da waren ja durchaus Entscheidungen dabei, die, ich sag's jetzt einmal, recht kontroversiell waren. Und genau, und auf das werden wir heute zu sprechen kommen und das werden wir heute diskutieren mit zwei.
Genau, und davor geht's natürlich wie immer in die Fußballwelt daraus. Also, abgesehen davon, dass die Bayern gestern sensationell 8 Tore in einer Halbzeit geschossen haben, auf das gehen wir jetzt aber nicht groß ins Detail, hast du ja einiges mitgebracht.
Ja, ich habe zwei Punkte mitgebracht. Das erste ist, ich erzähle wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern gerade nichts Neues und viele werden es gesehen haben, aber ich finde die Werbeeinschaltung die Werbung, die Norwich gebracht hat rund um den Mental Health Day, war richtig, richtig cool und ist erwähnenswert. Also ein sehr, sehr gutes Video, das durchaus ein bisschen unter die Haut geht, wo sie eben das Thema mentale Gesundheit thematisieren und war richtig, richtig cool. In einem coolen Setting, gutes Video und ja, wir möchten dem Ganzen wahrscheinlich einfach nur ein bisschen einen Raum da herinnen in unserem Podcast ergeben.
Ganz wichtig an dieser Stelle, die meisten Leute, die unseren Newsletter abonniert haben, wissen dann schon, solche Dinge, die man nicht so gut herzahlen können, weder im Videopodcast noch vor allem nicht im Audio-Podcast, die landen dann gerne mal bei uns im Newsletter.
Genau.
Diesen Steilpass, wie wir den getauft haben, kann man bei uns auf spielfrei.at direkt auf der Startseite abonnieren. Das zahlt sich eben aus für alle die Leute, die rund um die Folgen noch ein bisschen einen Mehrwert gern hätten. Da werden wir noch auf den einen oder anderen Artikel verlinken, der uns in der Recherche gut gefallen hat, ein Video einbauen, manchmal noch irgendwelche Fotos. Also es ist ganz eine nette Sache, wir spammen euch auch nicht zu, da kommt pro Episode kommt eigentlich ein Newsletter und ja. Vielleicht macht es das.
Also wie gesagt, das war der erste Punkt und bei all dem Jux und bei all dem lustigen Blabla, das wir immer wieder von uns geben, wirklich ein sehr, sehr wichtiges, ernstzunehmendes Thema von uns in der gesamten Redaktion sehr gut angenommen worden. Und Leute, wenn es euch nicht gut geht, lasst euch helfen, weil ihr macht es in allen anderen gesundheitlichen Bereichen natürlich auch. Also macht es das.
Sehr gut.
Gut, und das Zweite, was ich erwähnen wollte, ich habe Länderspiele geschaut. Jetzt weiß ich natürlich, dass deine Aufmerksamkeit gerade weggeht, weil dich das nicht interessiert. Mhm. Aber was ich erwähnen möchte vom Länderspiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Länderspiel es war.
Es ist ja wurscht, das
war es. Es ist wurscht. Aber auf jeden Fall war es ein Heimspiel in Wien im ausverkauften, das war glaube ich gegen Belgien. Mhm. Und es ist die Nationalhymne gelaufen. Und ich glaube, es ist nicht wirklich durchgedrungen, dass wir eine Textänderung gehabt haben in den letzten Jahren, dass wir nicht mehr nur die großen Söhne besingen, sondern auch die Töchter. Mhm. Weil im Stadion ist einfach nur, das hat man die Söhne gehört. Aber man hat gesehen, wie beim Vorbeischwenken an unserem Nationalteam, ich glaube, der Christoph Baumgartner und der Philipp Lienhardt war es. Vielleicht haben es andere mitgesungen, weiß ich nicht, die richtig schön auch die Söhne und die Töchter besungen haben. Und ich habe das cool gefunden, weil man dachte, schon her, Jungs, finde ich gut, dass ihr solche Sachen auch verinnerlichen kennst, dass wir eine aktualisierte Bundeshymne haben. Ob man mitsingen muss bei einer Hymne, ist jedem freigestellt, ist mir relativ egal. Aber wenn, dann singt es wirklich den Text, der aktuell ist. Und Das habe ich cool gefunden von den beiden. Und vielleicht haben wir andere das mitgesungen, ich weiß es nicht. Man sieht halt immer nur den kleinen Ausschnitt. Aber habe ich cool gefunden. Haben wir gedacht, jetzt war.
Hinweisenswert,
ja. Auf jeden Fall. Und dann hat man gleichzeitig einen Schwenk auf den Bundeskanzler gehabt und du hast richtig gesehen, er ist schon in seinem Element, wenn er auf einer Tribüne oben die Bundeshymne singen darf. Das hat am Taug. Ja,
vielleicht kann er das auch machen, wenn er nicht mehr Kanzler
ist. Ja. Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht zu politisch werden, aber das habe ich sehr lustig gefunden. Aber Christoph Baumgartner, Philipp Lienhardt, gute Männer.
Gut, an dieser Stelle bleibt mir Zeit, einen Übergang zu finden, weil wir durstig sind.
Ja.
Auf höchste Zeit. Auf geht's.
Das Getränk der Episode.
So, ich greife unter unseren Tisch. Moment.
Der Tisch der Überraschungen. Ich habe mir jetzt angewöhnt, nachdem sie, wir einen Videopodcast jetzt ja auch haben seit einigen Wochen.
Ja.
Aber natürlich auch unsere meisten unserer Hörerinnen und Hörer immer ganz klassisch auf Spotify oder wo auch immer hören.
Hauptsächlich
dass,
auf Spotify
mit. Ja, dass ich deine Absenzen, sage ich mal, so überbrücken muss, indem ich irgendwas sage, wenn du gerade irgendwas herumwerkst.
Es ist förderlich, weil die Leute, die mir nicht im Videopodcast zuschauen, die wissen überhaupt nicht, was gerade vor sich geht. Wir haben gerade zwei Getränke geöffnet, und zwar Malfi Rosa, a Gin and Tonic Pink Grapefruit.
Mhm.
Und mir ist ja immer wichtig, das wissen die Hörerinnen und Hörer da draußen mittlerweile wahrscheinlich eh schon ganz gut, du trinkst ja kein Bier.
Ja.
Das heißt, ich bin immer auf der Suche nach alkoholischen Getränken, die ohne Bier sind, die du so direkt aus der Flasche trinken kannst, weil alles andere ist einfach immer extrem mühsam für mich.
Und deswegen, das weiß ich zu schätzen, deswegen funktioniert unsere Freundschaft da schon seit über 20 Jahren, weil du auch 20 Jahre immer suchst nach Getränken, die ich trinken kann.
Ja,
die
kein Bier sind. Prost nochmal.
Prost, danke.
Auch in den Robert Prost, den haben wir natürlich eins zur Verfügung gestellt.
Wer ist Robert?
Der Mann, der dafür sorgt, dass dieser Podcast so gut klingt und so gut ausschaut, wie es tut.
Köstlich. Malfi, finde ich gut.
Liquid Candy, sage ich immer zu Gin Tonic. Ja?
Finde ich sehr gut.
Ja, cool. Ja gut, aufgewärmt sind wir. Das heißt, es geht los mit den großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! 10, yes, ja!
Yes, ja. Die großen 10 Turniere, die wir ausrichten würden, haben wir uns überlegt.
Genau, nachdem es heute ja darum geht, dass FIFA und UEFA entscheiden dürfen, wo Turniere hingehen.
Ja.
Und wir gesagt, wir würden auch gerne Turniere vergeben und ausrichten. Und für alle, die zum ersten Mal uns zuhören, was sind die großen 10? Das funktioniert so, dass wir in jeder unserer Episoden ein Thema haben, zu dem wir beide, der liebe Alex und ich, uns Antworten überlegen. Der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ihr 5 Antwortmöglichkeiten und dann gemeinsam ergibt es dann die großen 10. Und wir wissen jeweils nicht, was der andere hat. Das ist das Überraschungsmomentum, das wir immer wieder haben. Also manchmal haben wir was gemeinsam, aber meistens haben wir eigentlich unterschiedliche Antworten. Und heute geht's um die großen 10 Turniere, die wir beide gemeinsam oder getrennt ausrichten würden.
Mhm.
So, lieber Alex, was für Episode haben wir? 111, wer darf anfangen?
Ja, wer darf anfangen?
Natürlich du. Ja, cool. Also, ich darf anfangen. Mein Platz 5 der großen 10 Turniere, die wir ausrichten würden, ist die sogenannte First to Five League.
Okay.
Das habe ich mir überlegt.
Aha, ja.
Das ist ein cooler Name, gell?
Ich bin die froh, dass du dir deine Sachen selber verlegst.
Ja, ja. Die First to Five League funktioniert so. Es ist grundsätzlich ein Turnier wie jedes andere auch.
Okay.
Das heißt, es gibt eine Gruppenphase und eine K.O.-Phase.
Mhm.
Aber grundsätzlich funktionieren die Spiele so, dass jedes Spiel so lange dauert, bis eine Mannschaft 5 Tore geschossen hat. Das heißt, das kann extrem schnell vorbei sein, die Partie, aha, kann aber auch extrem lang dauern.
Aber extrem lang heißt in dem Fall wirklich extrem lang.
Genau, aber ich glaube, dass grundsätzlich die Logik, dass du sagst, es muss jemand 5 Tore erzielen,
ja,
wird eine spannende Dynamik in der Art und Weise einbringen, wie du Fußball angehst, glaube ich.
Mhm. Warum 5?
Weil ich überlege, 3 ist mir zu wenig, 4 ist komische Zahl,
aha,
und auch 5 ist besser. Und noch Punkte würde ich so vergeben, dass in der Gruppenphase es so ausschaut, dass der Sieger in so einer Partie kriegt 2 Punkte, und die Mannschaft, die verliert, weil es gibt natürlich immer dann einen Verlierer, weil es kann nur einer gleich auf einmal 5 Tore haben.
Ja, das ist klar, ja.
Wenn du 0 oder 1 eigenes Tor geschossen hast, kriegst du 0 Punkte. Wenn du 2, 3 oder 4 eigene Tore geschossen hast, kriegst du 1 Punkt. Das heißt, es wird belohnt, dass du auch versuchst, selbst wenn es jetzt schon 4-1 steht, noch richtig noch zu weit zu kommen.
Das macht voll viel Sinn, weil das fördert dann natürlich auch, dass du eben angreifst, und wenn du mehr angreifst, dann bist du auch anfälliger für Tore.
Genau.
Was die Partie dauert vielleicht nicht 3 Stunden. Weil
genau. Deswegen glaube ich nämlich, wenn es sowieso darum geht, ums Tore schießen, das, ich weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall spannend. Das würde ich machen. Die First to Five League.
Ja, passt.
Würde sich super anbieten, da einen großen Namenssponsor zu haben.
First to Five, ja.
Muss ich mir überlegen, wer das ist.
Man könnte da zum Beispiel aus Fansicht alles Mögliche nebenbei machen. First to five Bier und so weiter.
Ja, wirklich gut. Ja, gefällt mir. Was ist dein Platz 5?
Ja, wesentlich langweiliger. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe mir einfach nur WM-Meisterschaft ausgedacht. Ein Hybrid sozusagen aus Nations League und einer Weltmeisterschaft. ich bin drauf gekommen, das ging sich ganz gut aus. Und zwar, wenn man sagt, aus dem Asien-Australien-Bereich kommen zwei Mannschaften, aus Afrika 4, aus CONCACAF, also Nord- und Mittelamerika A2, aus Südamerika 4, aus Ozeanien 4 und aus von der UEFA, also aus Europa kommen 4, dann hat man 20 Teams. Mhm. Da macht man zwei Zehnerligen, wo jeder gegen jeden einmal spielt, vielleicht kürzer, nicht 90 Minuten, 2x30 habe ich mir gedacht. Und dann Playoffs.
Mhm. Okay.
Das wäre so ein kompaktes Turnier, den irgendwie hast du den, du musst eindeutig besser sein. Das war mir wichtig. Der Unterschied, finde ich, zwischen einer reinen K.O.-Phase und einer klassischen Meisterschaft ist, in der Meisterschaft setzen sich schon eher die besseren Mannschaften durch. In der K.O.-Phase ist halt gern mal so, dass du in einer Partie gut bist und das reicht dann schon.
Ja. Finde ich gut.
Das war so meine Überlegung, ja.
Platz 4 bitte. Mein Platz 4 ist, ich würde extrem gerne eine Mixed-WM ausrichten. 6 Männer und 5 Frauen in einer Mannschaft. Warum mehr Männer als Frauen? Weil es einfach der Pooler größer ist. Aber ich würde es extrem spannend finden, zu sagen, es gibt eine Fußball-Weltmeisterschaft und es treten Mixed-Teams gegeneinander an.
Hast du das schon mal gegeben?
Es gibt tatsächlich, ich habe nachgeschaut, in den Niederlanden darf seit der Saison 2021/22 dürfen Mixed-Mannschaften im Amateurfußball mitspielen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das in anderen, ob das woanders anders ist. Vielleicht ist irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen so in der Sache involviert, dass er da Bescheid weiß. Also schreibt uns eine Mail an redaktion@spielfrei.at. Aber ich würde es spannend finden. Und der Einfachheit halber ist es dann so, dass du sagst, du kannst nur innerhalb, also denken wir jetzt wirklich der Einfachheit halber in einen zweigeschlechtlichen Universum aus Männern und Frauen und du kannst dann nur innerhalb deines Geschlechts wechseln. Das heißt, wenn du der Frau außernimmst, musst du der Frau einwechseln und so weiter. Mhm. Und es muss aber immer die Zahl 6 gegen 5 sein. 6 Männer, 5 Frauen. Mhm. Ich würde das auf jeden Fall spannend finden.
Ja, das war mal ein Ansatz.
Alex Stegisch, bevor du deinen Platz 4 bringst, ich richte jetzt noch einmal vernünftig mein Mikro ein, bevor es mir irgendwann nochmal unten am Bauch liegt, okay?
Okay, du machst das und ich sprich dabei ein bisschen. Ja, passt. Platz 4 bei mir ist eigentlich ein Aufwasch von was wir schon haben. Und zwar nenne ich es auch dann gleich so, wie es jetzt schon heißt, The New Nations League. Und es gibt eigentlich nur einen Unterschied zum bisherigen Dings, dass es nicht viel mit den jetzigen Kadern zu tun hat. Ich hätte gern, dass Kader ausnahmslos via Tombola einberufen werden.
Darf sich jeder anmelden, meinst du, aus dem Land?
Genau, du hast das genau richtig verstanden, weil es darf natürlich nicht jetzt jeder aus dem Land einzogen werden, um sein Land zu vertreten, sondern es darf sich jeder anmelden und bereit erklären, ich möchte dort gerne mitspielen und aus dem Pool wird dann zogen.
Das ist spannend.
Das wäre mal richtig geil. Ja. Und wirklich völlig willkürlich und willkürlich hast halt dann auch, du weißt halt jetzt nicht, ob du einen guten Goalie dabei hast oder nicht, du weißt nicht, ob du einen Stürmer dabei hast. Also so würde es da schon. Das wäre die New Nations League. Weil, wie du ja schon vorher ein bisschen erwähnt hast, Länderspiele sind so gar nicht meins. Das sind dann immer ganz viele Leute von Mannschaften, die mir nicht taugen oder es ist mir halt wurscht, weil einmal ist Länderspielpause, da spielen die Leute, dann nächste Länderspielpause spielen wieder komplett andere Leute. Das ist einfach nichts für mich. Da kann ich mich nie damit identifizieren. Aber wenn das jetzt so wäre, dass ich weiß, das sind nur Leute, die das unbedingt wollen, die sich da extra angemeldet haben und dann auch noch gewonnen haben.
Aber würdest du irgendeine Form von Vorselektion machen, im Sinne von, keine Ahnung, du musst einen Spielerboss mitschicken, um zu beweisen, dass du schon jemals Fußball gespielt hast? Nein, oder das ist es komplett wurscht?
Das würde ich völlig frei lassen. Ich würde maximal so ein paar so Spielregeln machen. Du musst halt älter als 14 sein und jünger als 50 oder so, ja. Okay. Oder jetzt aber jetzt nicht auf die zwei Zahlen festgelegt.
Ich bin gespannt, ja. Mhm. Ja, das finde ich gut. Und vielleicht aber jede Mannschaft von einem prominenten Trainer trainiert, um mal zu schauen, was so ein Trainer außerholen kann.
Ja, jetzt sind wir natürlich wieder tief im Marketing drinnen, dass man das natürlich super ausschlachten kann für diverseste Fernsehformate, das ist ganz klar.
Finde ich gut. Fällt mir gut,
Stegisch. Ja, gut. So, Platz 3.
Mein Platz 3. Und ich gehe jetzt einen Schritt auf die FIFA zu. und präsentiere das beste Konzept, und zwar bezeichne ich es als die echte Fußball-WM, weil es ist nur dann eine echte Fußball-WM, wenn du noch mehr Mannschaften teilnehmen lässt. okay. Und ich würde ein Turnier umsetzen mit 205 teilnehmenden Mannschaften. Okay. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr als 205 Länder, je nach Zählweise. Das heißt, ich will schon, dass es nämlich nicht jeder hinschafft. Aber 205 Teilnehmer soll es geben, aber es wird davor auch eine ausgiebige Qualifikation geben. und gespielt wird aber in mehreren, also zumindest mehr als 50 Ländern. Es ist, ja. ist die Überlegung. Und ich habe mir das dann so überlegt, gespielt soll werden in 41 Fünfergruppen.
Ja, okay.
Und jeder spielt halt gegen jeden einmal.
Ja.
Und die jeweils ersten drei jeder Gruppe und die fünf besten Viertplatzierten qualifizieren sich dann fürs 64. Finale.
Aha, ja.
Und ich habe mir gedacht, aus Vermarktungssicht wäre es cool, weil dann hättest du insgesamt, wenn ich richtig gerechnet habe, 537 Spiele, 410 in der Vorrunde und 127 in der K.O.-Phase.
Ich
würde jetzt aber keinen Spielplatz 3 machen, weil ich will es nicht zu groß machen.
Ja, das macht Sinn.
Und kein Mensch interessiert den Spielplatz um Platz 3.
Ja.
Und ich glaube, dass das wirklich einmal an World-Charakter dem Turnier geben wird.
Ja.
Und eine Idee hätte ich dann noch, vielleicht wäre es auch cool zu sagen, nach jeder Halbzeit änderst du den Austragungsort. So quasi zu sagen, du wirst möglichst vielen Leuten ein Experience-Game von der WM.
Ja.
Die erste Halbzeit von dem Spiel findet in Brasilien statt und die zweite Halbzeit
da hätte ich einen super Vorschlag. Und zwar, du weißt ja, dass am Anfang vom Spiel immer so eine Münze geworfen wird, wer halt Anstoß hat und wer Platzwahl hat und so weiter. Und da könnte man ja machen, dass der Sieger hat in der ersten Halbzeit Heimrecht und der Verlierer hat in der zweiten Halbzeit Heimrecht umgekehrt. So, dass man da wirklich das ein bisschen mit einbringt, dass es nicht ganz klar ist von Anfang an, wo die Turniere sind.
Ja, finde ich gut.
Ja, so kann man wirklich mehr involvieren.
Apropos Münzwurf, ich habe jetzt spannend gelesen, es hat eine Studie gegeben, wo versucht worden ist herauszufinden, ob am Münzwurf tatsächlich die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist. Man hat dafür 250.000 Münzwürfe simuliert oder gemacht und man ist dann zu dem spannenden Ergebnis gekommen, dass es nicht 50-50 ist, sondern die Seite, also Kopf oder Zahl, je nachdem, was beim Aufwerfen oben liegt, hat eine 51% Wahrscheinlichkeit. Also es ist nicht wirklich 50-50, sondern 51-49 ist wissenschaftlich belegt worden, habe ich spannend gefunden.
Aber jetzt habe ich eine wichtige Frage.
Und zwar?
Jetzt wirfst du dir so die Münzen so mit dem oben liegenden da und du fangst das.
Ja.
Und dann gibt es ja Leute, die fangen die Münzen und sagen es
ja.
Und dann gibt es Leute, die nehmen die gefangenen Münzen und tun es noch einmal um und legst es auf den Handrücken drauf.
Ich glaube, das macht aber keiner mehr. Ich glaube, das haben wir früher gemacht.
Darf man nicht mehr?
Ich glaube nicht. Das hast du schon jemals einen Schiri gemacht, der das so dann gemacht hat?
Ja, jetzt habe ich noch nie, ich habe noch nie in den letzten 10 Jahren einen Münzwurf beim Kick gesehen.
Okay.
Du schon?
Ja, schon, aber ich glaube einfach, dass die hochwerfen und das
landet mehr. Landet am Boden. Okay. Ist vielleicht Boden. Wer damit bin ich, das ist nicht verfälscht. Macht Sinn. Platz 3 bei mir, Stefan, bevor wir uns dazu sehr verzetteln. Jetzt muss ich mein Handy entsperren. So. Und zwar habe ich mir gedacht, bei meinem Platz 3, da mag ich jetzt mal was machen, was es so auch noch nicht gibt. Ich nenne das Multimode-Meisterschafts-WM. Oder Meisterschaft eigentlich nur, MMM. Es geht darum, dass Mannschaften gegeneinander antreten. Das ist eigentlich alles gleich wie bisher. Nur es kann sein, dass das nicht immer auf Rasen ausgetragen wird. Ich möchte, dass kurz vor Anpfiff entschieden wird, ob da statt dem Rasen eine Street-Soccer-Partie gespielt wird oder Beach-Soccer. Und vielleicht kommt er auf Schnee und Eis, solange wir das noch haben.
Finde ich, mag ich sehr gut. Es schlägt nämlich in der Kerbe von einem Turnier, das ich mir auch gedacht habe, das wäre, also bei mir nicht eingeschafft hat, so mehrere Fußballarten zu kombinieren. Ich mag aber deinen Ansatz auch, dass du sagst, okay, man findet erst dort außer, was es ist, das gefällt mir sehr gut.
Ja, die modernen Arenen, da kannst du ja raus
das gefällt mir
die gut. Die sollen dann Sand einschirmen, dann die Kickbackeln weg und der Farmer wird
das finde ich gespielt. Das finde ich sehr gut, das gefällt mir gut. Ja.
Und Street natürlich, ist auch klar, brauchst du auch andere Schuhe. Und ansonsten Rasen. Vielleicht das mit Schnee bin ich mir nicht so sicher, weil das ist vielleicht ein bisschen zu aufwendig. Ja.
Nein, finde ich gut. Das gefällt mir sehr gut.
Was hast du denn auf Platz 2?
Mein Platz 2 ist, ich würde extrem gerne den Football, ich schicke gleich voraus, ich habe das jetzt nicht bis zum Ende durchdacht. Vielleicht rede ich einen kompletten Scheiß.
Wenn man immer Sachen bis zum Ende durchdenken, dann hätte das spielfrei gar nicht gehen. Also von dem her passt das.
Nein, also ich würde extrem gerne den Football for Peace Cup ausrichten.
Aha.
Was ist der Football for Peace Cup, fragst du dir jetzt, Alexander? Ich erklär's dir. Der Football for Peace Cup funktioniert so, dass es darum geht, aktuelle und schwelende internationale Konflikte nicht mehr durch Waffengewalt zu lösen, sondern einzig und allein durch das, was zählt, nämlich am Fußballplatz.
Mhm.
Sprich, es geht nicht darum, wer hat das stärkere Militär und kann sie irgendwie durchsetzen, sondern es geht darum, wer schafft zum Fußballplatz. Sprich, das ist ein Turnier, das findet einmalig statt, um quasi mal Tabula Rasa zu machen. Und man kann sich quasi auch nicht im klassischen Sinn qualifizieren, sondern man kann dazu verpflichtet werden. Das heißt, die UN geht her, das heißt quasi als Schiedsrichter, und sagt, du musst an dem Turnier mitspielen, ob du willst oder nicht, also schon besser, bessere Mannschaft. Und dann kommen sie alle daher, und das ist dann, gibt's dann einzelne Partien, zum Beispiel Armenien gegen Aserbaidschan jetzt, um das Thema Bergkarabach zu haben, oder keine Ahnung, Indien, China und Pakistan spielen sie so ein Turnier um Kaschmir aus und so weiter, um die Sachen zu lösen. Mhm. Wie gesagt, ich hab's nicht ganz durchdacht, ob das schlau ist. Aber das funktioniert so, dass jedes Land davor eine Lösung für den Konflikt vorschlagen muss. So wie sie sich's gerne vorstellen würden. Und dieser Vorschlag muss aber innerhalb vom humanitären Völkerrecht sein und grundsätzlich irgendwie legal sein. Mhm. Und dann wird ausgespürt, wer, und dann wird das ein für alle Mal erledigt. Das heißt, man kann zum Beispiel die ganze Diskussion, die du jetzt gerade hast im südchinesischen Meer, da streiten ja ganz viele Länder drum und die Chinesen breiten sich ja stark aus und sagen, okay, das geht jetzt alles uns. Du kannst das ausspielen in einem Turnier. Spürt sich aus, wer den Zugang zum südchinesischen Meer. Und das ist der Football for Peace Cup.
Also die Idee gefällt mir gut, der Name gefällt mir gut. Organisatorisch sich jetzt extrem aufwendig, muss ich sagen. Also du musst halt Leute da wirklich, du musst sehr viel Überzeugungsleute.
Ich brauche ein paar Volunteers.
Das auch, ja. Und es wird auch spannend, welche unabhängigen Schiedsrichter du da präsentierst, glaube ich.
Sind alle für der UN.
Okay, passt, ja. Dann, ja, hört sich nicht schon schlecht an.
Also, das ist der Football for Peace.
Vielleicht, wenn da noch jemand ergänzend eingreifen möchte und ein paar Ideen, Vorschläge hat, schickt uns die doch an redaktion@spielfrei.at. Platz 2 bei mir, Stefan, ist ein Turnier, das ich nur deswegen neu ausrichten muss, weil es in der Vergangenheit einfach so verkackt worden ist.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar geht es ums Olympische Fußballturnier.
Ja.
Ja. Und wie auch immer das jetzt zu. Es ist wirklich hochkomplex. Also, nein, hochkomplex ist sicher nicht. Für mich ist es einfach nur hochkomplex, weil ich nicht so gern mitdenke bei solchen Sachen. Aber ich glaube, es ist irgendwie so, die U19 qualifiziert sich dann dafür oder so. Wenn es dann soweit ist, ist die U19 die U21 und die darf dann spielen. Mhm. Und 2, 3 Starspieler dürfen auch dabei sein. So, ja, das ist der Grund, warum dann ein Neymar, obwohl er schon so berühmt war, aber Olympia mitgespielt hat. Und ich sage, das ist natürlich alles ein kompletter Blödsinn. Olympia zeichnet sich ja, oder hat sich historisch gesehen dadurch immer auszeichnet, dass es auch eine Möglichkeit war, eine Bühne zu bieten für Amateure. Gerade im Boxsport zum Beispiel war es ganz, ganz klar, wenn du Profiboxer warst, hast du nie bei Olympia mitmachen dürfen. Und genauso gehört es beim Fußball auch. Ich will alles Kicker haben, also nicht so wie bei der Tombola vorher, dass das willkürlich Leute sind. Es müssen die Besten der Besten sein aus einem Land, die nicht Profiverträge gehabt haben in meinem Leben. Das ist die einzige Bedingung. Sie müssen kicken und sie dürfen dann nie einen Profivertrag haben. Und die schicken wir hin und das für jedem Land. Und ich bin überzeugt davon, dass das erstens einmal die Stärken der Mannschaften sich ja nochmal ordentlich durchwürfelt, auch das Leistungsniveau viel näher aneinander bringt und einfach cool wäre, weil stell dir mal vor, du hast dann einen Kader von 25 Österreicherinnen und Österreicher, die zur Olympia fahren dürfen. Das ist ja das absolute Highlight in deinem Leben.
Ja. Also ich bin ganz bei dir, ich glaube auch, dass das Turnier komplett unterrepräsentiert ist.
Du bist Landesliga-Kicker und nicht der beste Landesliga-Kicker, weil der beste Landesliga-Kicker hat vielleicht sogar schon einen Profivertrag, jedenfalls in der Regionalliga. Sondern du bist echt so ein guter durchschnittlicher Landesliga-Kicker und dann darfst du vielleicht zur Olympia fahren.
Ja,
das Scouting. Cool. Einen geilen Trainer, der sich da ein Team zusammenstellt. Ja. Voll geil.
Ja, finde ich cool. Mag ich gern. Host mich.
So, jetzt aber Platz 1. Was ist das beste Turnier,
das der beste Stefan Turnier, das ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass ich ausrichten würde, ist, ich glaube, sowas hat es irgendwann schon mal gegeben in die 50er Jahre, eine internationale Städtemeisterschaft. Es treten an alle Städte. Mhm. Es gibt quasi zuerst immer innerhalb eines Landes eine Vorentscheidung. Welche Stadt gewinnt für dieses Land? Ist es Graz? Ist es Bregenz? Du brauchst das Stadtrecht. Mhm. Und es dürfen nur Spieler und Spielerinnen, also es gibt es für Frauen und für Männer das Turnier, es dürfen nur Spieler und Spielerinnen mitmachen, die entweder in dieser Stadt geboren sind, deren Geburtsort dort ist, oder die Pflichtschule dort absolviert haben.
Pflichtschule, das ist das zweite Kriterium. Ja,
Pflichtschule. Also, oder Pflichtschule.
Also 10 Jahre dort wohnen gilt nicht?
Nein, Pflichtschule. Aha. Ich will, dass Kinder aus der Stadt die Stadt vertreten.
Ja.
Und ich würde es extrem spannend finden, allein schon in Österreich zu sagen, okay, du hast Wien tritt gegen Graz an, du hast Salzburg an Bord, du hast aber kleinere Städte, du hast die Leobner Kids und so weiter. Natürlich kann es theoretisch sein, du bist du, Alexander Stedisch, du bist in Graz geboren, nicht?
Nein.
Nicht? Nein. Wo bist du geboren?
In Bruck.
Du bist in Bruck geboren. Ja. Siehst du, Bruck ist auch eine Stadt. Das heißt, du könntest für Bruck antreten, hättest aber, wenn du die Pflichtschule anders machen können, auch für eine andere Stadt. Du musst dich natürlich dann entscheiden.
Das passt ja, hinten
nein, vorne so. Nein, es geht um das Prinzip, dass du dir das Spiel entscheiden kannst, dann für welche Stadt du antrittst. Okay. Und ich würde das wahnsinnig spannend finden. Und dann zu sagen, du hast ein Weltfinale, wo dann die ganzen, oder vielleicht muss es eine Vorentscheidung geben, weiß ich nicht, aber es tritt dann wirklich London gegen, keine Ahnung, Bogota an und so weiter.
Ja.
Und das stelle ich mir richtig, richtig cool vor.
Aha.
Weil es gibt ja auch, ne, ich bin schon wieder sehr politisch, es gibt ja ganz viel, sagen ja ganz viele das Ende irgendwann mal des Staats, des Nationalstaats voraus, weil irgendwann die Städte ja die Nationalstaaten ablösen werden, weil immer mehr Leute ziehen in die Städte und so weiter. Vielleicht ist das auch keine aktuelle Entwicklung mehr, aber ich glaube, es war so. Und deswegen würde ich das spannend finden, zu sagen, das ist eigentlich eine viel, viel authentische Art und Weise, dass du sagst, okay, die Leute aus der Stadt treten gegen die Stadt an. Das würde ich richtig cool finden. Cool, internationale Städtemeisterschaft.
Und hättest du einen Favoriten, was glaubst du, ist die stärkste Stadt?
Ich glaube, Paris wäre extrem gut.
Ja, wahrscheinlich.
Paris wäre, glaube ich, richtig gut. London hat sicher extrem viel drauf. Die Leute, die dort geboren sind. Buenos Aires vielleicht. Kann ich mir vorstellen. Rio. Kann ich mir vorstellen, dass da...
Aber ist spannend, gell?
Ja, die Vorstellung mag ich richtig, richtig gern.
Ja. Es wird wirklich viel durch den Haufen werfen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wo die jetzt zum Beispiel die stärksten Spielerinnen und Spieler in Deutschland herkommen. Wahrscheinlich nicht München. Ja?
Ich schätze mal viel aus Berlin oder keine Ahnung. Ja,
vielleicht wirklich. Wow.
Und es tut mir leid, wenn du nicht in einer Stadt geboren bist, dann kannst du nicht mitspielen bei dem Turnier.
Ja.
Es geht wirklich darum, oder du bist schulgegangen dort wieder.
Ja, da bin deswegen, ich voll dafür. Leid vom Land ein bisschen auszugrenzen.
Ich habe es mir durchgedacht. Ich habe mir gedacht, ist ein zweites Kriterium wie die Pflichtschule. Nicht?
Ja, okay. Und wenn du Pflichtschule in einer Stadt gegangen bist, dann hast du Pech gehabt.
Irgendwo muss man Grenzen setzen. Es hilft nichts. Du ziehst in der Stadt, dann kannst du mitspielen.
Okay.
Nein, sag ich dir, aus der Stadt ausgezogen ist.
Hilft dir nichts, weil zuziehen reicht ja nicht. Ne?
Stimmt, ja. Entschuldigung, ich habe meine eigenen Regeln vergessen.
Macht nichts.
Nein, aber das ist mein Platz 1. Lieber Alex Stegisch, was ist dein Platz 1?
Ja, Platz 1 ist Bundesliga Hallencup. Und zwar Bundesliga Bundesland Hallencup, soll man das richtig sagen. Ich hätte gern, dass in Österreich alle 9 Bundesländer eine Mannschaft
entstehen. So wie 9 Plätze, 9 Schätze?
Ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber ja. und das können Sie sich aber jetzt aussuchen, ob es das Auswahl ist oder eine Mannschaft schicken. Weil ich denke ja, prinzipiell der Auswahl ist oft mal stärker, wenn man jetzt so an Wien oder so denkt, wahrscheinlich ist eine Mischung aus Austria und Rapid dann ernstzunehmende Fußballmannschaft. Hallo? aber auf der anderen Seite ist natürlich eine fixe Mannschaft eingespielt, oder? Also könnte auch sein, dass die dann besser ist. Und dann, weil 9 ist irgendwie ein bisschen blöd für Turnier, haben wir gedacht, laden wir jedes Jahr nur 3 Gastbundesländer ein. Von der Welt.
Gastbundesländer von der Welt.
Das kann, also jetzt, ich weiß jetzt nicht, jetzt nicht zum Beispiel jetzt gerade, wie jetzt in Kolumbien Bundesland heißt, also tut mir jetzt gerade schwer, ja. Aber zum Beispiel, die Deutschen schicken dann Auswahl aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ja. Bundesland in Deutschland und die dürfen auch Gastmannschaft für das Turnier schicken.
Gastbundesländer von der Welt, das wird extrem gut.
Weil an das hat noch niemand gedacht.
Ja, das stimmt.
Und ich finde sowieso, dass Bundesländer brauchen mehr Image.
Ja, weil sie sollten auch mehr Macht haben.
Es gibt außerhalb von Deutschland und Österreich gibt es eigentlich kaum Bundesländer, die ich kenne.
Ja, das stimmt.
Und das sollte anders sein.
Du alter Föderalist.
Ja, wie es ist. Jetzt sag du mal ein Bundesland in Slowenien. Ja, siehst du
das? Oh, weiß ich nicht.
Ja, eben. Ja. Und gegen das gehört was gemacht?
Kein. Das glaube ich, was ob es Bundesland heißt?
Ja.
Ist ja wurscht.
Ist ja wurscht. Also das ist Pendant zum Bundesland. Ist schon klar, dass vielleicht jetzt da nicht alle, ein Kanton könnte es in der Schweiz zum Beispiel sein, ja. Siehst du das, ja. Und da werden jedes Jahr kommen 3 Gastbundesländer und dann spielen sie eine kleine Meisterschaft.
Ja.
Zwei Sechsergruppen, die jeweils 4. Besten kommen weiter, Turnierbaum und die Sache hat sie. Und Hallencup, ganz wichtig.
Es ist nicht so super ernst zu nehmen, das Turnier.
Ja. Ja, finde ich gut.
Mag
ich. Wow, da waren richtig coole Turniere dabei. Ja, sie brauchen nicht nur Fragen. Gell? Das ist das, was wir verschenkt haben. Jetzt denkt mal drüber nach, was uns einfallen wird, wenn uns wer Geld dafür geben.
Also, ihr Leute da draußen, also wenn ihr jetzt auch noch großartige Ideen habt, redaktion@spielfrei.at, sagt uns, was ihr.
Wir nehmen auch Voranmeldungen von Bundesländern entgegen.
Ja. Und ich bin immer wieder, ich sag's immer wieder, ich bin begeistert, wie viel Zeit ihr euch nehmt, um uns ausführlichst, und wir lesen wirklich alles, weil so viel sind es nicht, wir lesen wirklich alles, ausführlichst eure Gedankengänge zu erklären.
Ja, absolut cool. Neben dem Podcast selbst ist das Beste an ganzen Spielfrontierungen. Ja. Voll cool. Ja gut. Stefan, Zahnpakt ist, wir kommen zu unserem Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Liebster Stefan, es ist in der Vergangenheit, in den letzten paar Wochen so gewesen, dass das ein oder andere Turnier verkündet worden ist. Es geht los. Wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Das erste Turnier, was als nächstes auf uns zukommt, ist...
Boah, du Script-Crasher.
Ja, da kenne ich nichts. Ich brauche ein bisschen Ordnung und Struktur. Wir haben das Jahr 2023. Das heißt, das nächste Turnier ist in 2024. Wo findet es denn statt?
Ja, die Europa, also es gibt viele Turniere wahrscheinlich, die 2024 stattfinden. Es wird sicher über Preisschnapsen eigentlich geben. Ja. Aber ich vermute, das, was du meinst, ist die Europameisterschaft 2024
so ist es,
in Deutschland. Über den wir heute, glaube ich, nicht reden werden.
Nein.
Außer du hast jetzt Überraschungen.
Nein, der Vollständigkeit habe ich. Wollte das nur kurz erwähnen.
Okay.
24 sind wir in Deutschland. 26 sind wir.
Fliegen wir noch in die USFA.
Die USFA.
Weil da ist nämlich Weltmeisterschaft in Mexiko, in den USA und in Kanada.
Genau. Da fliegen wir hin. Das wird spannend.
Ja. Unsere Familien wissen auch gar nichts, oder?
Ja, jetzt, wenn sie zuhören, ums Glück gehabt, sonst werden sie halt später.
Hey, dann seid ihr bei den Ersten, die es erfahren haben, dass wir 2026 zur WM fliegen.
Genau.
Ja, genau. Und das sind die Sachen, die ja schon vergeben waren. Hm. Und jetzt haben ja die FIFA und UEFA eigentlich, ich weiß nicht, ob das bewusst so war, innerhalb von einer Woche relativ viele Turniere vergeben. Und wir wären ja tagesaktuell quasi gewesen, wenn du nicht wieder irgendeinen schierchen Schnupfen dir ausgefasst hättest und deswegen nicht aufnehmen hättest.
Ja, du weist mir ja regelmäßig darauf hin, dass eine Lederjacke keine adäquate Jacke ist.
Ja.
Na gut.
Es war nämlich der 4. Oktober. Mhm. Am 4. Oktober hat nämlich die FIFA sich getroffen. Es war sicher wieder ein tolles Meeting. War cool. Schätze ich mal, ich war nicht dabei, aber ich stelle es mir richtig krass vor.
Das dauert noch ein bisschen, bis spielfrei zu so FIFA-Kongressen
hinschicken. Ja. Und man hat nämlich zwei Turniere vergeben. Und zwar die WM 2030. Na, Blödsinn, Entschuldigung, die UEFA hat zwei Turniere vergeben. Die FIFA hat nur eins vergeben. Die WM 2030. Und die FIFA wäre nicht die FIFA, wenn sie einen großartigen Idee gehabt hätten. Und zwar, es hat im Endeffekt waren zwei Bewerbungen ja im Rennen.
Mhm.
Das war einerseits eine europäisch-afrikanische Co-Bewerbung aus Spanien, Portugal und Marokko. Also das Grätzl hat sich da beworben gemeinsam. Und auf der anderen Seite hat es auch eine südamerikanische Bewerbung gegeben. Und Argentinien, Paraguay und Uruguay. Und die FIFA ist dann hergegangen und hat gesagt, okay, warum muss es immer ein Gewinner und ein Verlierer geben? Wir sind ja schließlich ein Sportverband, muss ich nicht immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Jetzt haben wir einfach gesagt, weißt du, wir hauen einfach alle auf den Haufen.
Mhm.
Ob sie das mit irgendjemandem abgestimmt haben, weiß ich nicht.
Dazu kommen wir noch, das habe ich mir
angeschaut. Okay, hast du das angeschaut?
Ja.
Aber auf einmal war die Entscheidung, die WM 2030 wird in all diesen 6 Ländern ausgetragen.
Das macht ja Sinn, weil das ist ja geografisch eigentlich alles so auf einem
Hafen. Voll. Du brauchst im Prinzip nur einen Shuttle von Südamerika nach Europa / Nordafrika und dann hast du das eigentlich gerichtet. Na, tatsächlich, wir fragen ja immer wieder, also ein bisschen wie in Österreich, du glaubst immer, Österreich hat das maximal den Zenit an Absurdität erreicht und sage, gib unserem Land noch 2 Wochen und wir werden was Neues beweisen. Und die FIFA macht ähnliche Dinge.
Mhm.
Und jetzt haben sie gesagt, okay, was halten wir einfach? Und das Geile ist ja, wie sie es schaffen, dann zu argumentieren, warum sie die Dinge tun. So quasi, ja, aber das ist ja eine super Idee, weil 2030 ist 100 Jahre Jubiläum der ersten Weltmeisterschaft, damals in Uruguay. Ja, ist ja ein genialer Eröffnungsspiel in Uruguay. Und dann gibt es ein Spiel für Argentinien und ein Spiel für Paraguay und der Rest findet halt in Spanien, Portugal und Marokko statt.
Also, bei dem sicher auch 100 Jahre Jubiläum.
Bei dem sicher auch irgendwo 100 Jahre Jubiläum.
Ja.
Was sagst du dazu?
Ich meine, ja, ich habe mir das, wie gesagt, angeschaut, wie so, wie das ja durchaus komplexe Prozess ist, wie FIFA mit so WM-Vergaben umgeht und den Bewerbungen für die WM-Vergaben halt umgeht. Und zwar, die sitzen da so zusammen und schauen sich diese Bewerbungen durch und unterm Strich versuchen es auszufinden, wie sie am meisten Kohle kriegen und das machen sie dann. Also es ist wirklich, man muss das wirklich ganz klar so sagen, sie wollten unbedingt Afrika dabei haben. In Afrika gibt es tatsächlich nicht viel Möglichkeiten aktuell, um Länder zu finden, die vernünftiger Weltmeisterschaft aufzutragen können, was Sinn macht. Südafrika haben wir erst gehabt, das war auch schon ein bisschen fragwürdig, hat aber irgendwie hingehört. Die Stadien dort, glaube ich, sind so gut wie gar nicht im Einsatz. Ich glaube, die Kaiser Chiefs haben wir mal eine Zeit lang gespielt, das war es so ungefähr. Und dann blieb halt noch Marokko. Marokko geht sich halt auch nicht aus, dass man ganze Weltmeisterschaft dort austragt. Und Spanien und Portugal. Das passt ja geografisch noch ganz gut. Vor allem, weil ja Teile in Spanien schon fast ein bisschen Portugiesisch sprechen und so. Und da gibt es ja wirklich Überschneidungen. Und wenn man sich auch so die Distanzen anschaut, bringst du halt in Spanien auch ähnliche Distanzen zusammen, wie wenn du von Spanien nach Portugal schaust. Also das macht noch alles irgendwie Sinn. Und dann sind sie halt drauf gekommen, ja, Moment einmal, da haben wir ja erst zwei Kontinente, wo wir Kohle verdienen. Aber wenn wir einen dritten Kontinent auch noch hernehmen, wo wir Kohle verdienen, das wäre noch mehr Geld.
Und du hast ja gerade diesen, also der Fokus, muss man sagen, in dem Moment, wo eine WM endet, geht es ja nur mehr darum, wie kann ich mit der nächsten WM Kohle machen. Ja. Sie sprechen ja tatsächlich auch von diesem Vier-Jahres-Zyklus und reporten ja die Kohle, die sie einnehmen, immer in diesen Vier-Jahres-Zyklen. Und warum sage ich das? Es wird jetzt, wir haben ja voriges Jahr in wunderbarer Zusammenarbeit mit dem Ballesterer-Podcast unser Special über die WM 2022 in Katar gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir ja mehr oder weniger ein Jahr ist ja vorbei seither. Und der Sport Inside-Podcast aus Deutschland, von ARD, SWR, glaube ich, ist der, SWR, die haben jetzt, allgemein Sport Inside Podcast, ein sehr, sehr guter Podcast, die haben jetzt da eine Episode rausgebracht, ein Jahr nach der WM, was ist wirklich wieder einen detaillierten Blick auf die Entwicklung in Katar genommen haben. Und es ist leider keine große Überraschung, dass du siehst, okay, wenn die Aufmerksamkeit einmal weg ist aus dem Land, schlafen Dinge ein, werden Sachen zurückgenommen, es geht genau nichts weiter von den Sachen. Es gibt de facto von diesen ewig großen Nachhaltigkeitskonzepten, die präsentiert werden. Es hat ja unter anderem dieses Stadion gegeben, das ja aus, wie hat es geheißen, Stadium 974, das aus 974, ich glaube 974 oder 447, irgendwas, Schiffscontainern gebaut war. Da hat sich geheißen, es wird, sobald die WM fertig ist, abbaut und woanders nur hingestellt. Steht alles, die Stadien stehen herum, es ist quasi einbockt, es passiert nichts damit, es gibt kein Konzept. Und worauf hinaus will ich, erstens einmal, hört sich den Podcast an, wenn es mit uns fertig ist, weil es interessant ist, da einen Blick drauf zu werfen, was ist mit dem Kafala-System und so weiter. Ja. Ist es tatsächlich abgeschafft worden und was gibt es für Sachen? Und gleichzeitig, du siehst auch, wo der Fokus hingeht. In dem Moment, wo die Abschlusspressekonferenz stattgefunden hat, geht der Blick nur mehr auf 2026 und dann wird es nur mehr auf 2030 gehen. Und so wie du sagst, wie kann ich beim nächsten Mal noch einen bigger Bang machen? Und so wie du sagst, brauchen wir halt mehrere Kontinente. Und genau. Nächstes Mal sind es dann alle Kontinente. Und ja, es ist verrückt.
Und was natürlich dann die zweite Komponente ist, die bei so Vergaben entscheidend sind, neben Geld, und das ist mal so im Augenmerk 80%, hätte ich gesagt, ist, wie steuere ich mit den Vergaben vor einem Turnier, wer die nächsten Turniere kriegt. Und jetzt hast du schon gesagt, da sind schon ein paar so Bewerbungen zusammengezogen worden, damit sich das so ausgeht, und eine weitere Bewerbung ist jetzt zurückgezogen worden. Es gab nämlich die Idee, dass man auf der Insel UK ein Turnier veranstaltet, nämlich mit England, Schottland, Wales, war Nordirland da dabei und Irland?
Genau, Nordirland war dabei, ja.
Ja, okay. Und da gab es dann so ominöse Machbarkeitsstudie und offenbar ist es in UK nicht möglich, eine Fußball-Weltmeisterschaft auszutragen.
Wenn du wahrscheinlich deine Kriterien anlegst und sagst, es geht nicht darum, Geld abzuschaffen, Land zu enteignen und einfach Hotels hinzubauen, die nachher kein Mensch mehr interessieren.
Glücklicherweise ist das ja nur für Weltmeisterschaften wichtig, weswegen genau diese Partie die EM 2028
hat. Ja, genau. Aber das reden wir ja noch.
Über das reden wir schon später noch.
Übrigens, weil wir gesagt haben, Hotels, die keiner braucht und so weiter. Katar versucht sich jetzt dazu positionieren als Family Destination. Mhm. Also Alex, du hast eine Familie. Ich habe Familie.
Ja,
also
aber ich will mit meinen hinfliegen.
Ich will meine 17 Kinder einpacken. Pack deine 17 Kinder ein, das hat es tagsüber, hat es eh nur 45 Grad, aber du kannst sicher voll coole Indoor-Geschichten machen. Aber nein, also sie positionieren sich jetzt da als Family Destination und so weiter.
Ja. Ja, vielleicht könnt ihr durchziehen zum Skifahren fahren.
Ja. Nein, aber wir waren im, wie du gesagt hast, man bereitet ja quasi, und das war ja eigentlich der große Aufschrei, oder? Weil hilf uns nochmal kurz zu verstehen. Wenn eine WM vergeben wird, darf nicht immer jeder Verband mitmachen, oder? Das heißt, sie sich bewerben, oder?
Das weiß ich jetzt gar nicht genau.
Also die beiden Verbände, die die letzten beiden Weltmeisterschaften ausgetragen haben, dürfen sich ja nicht mitbewerben.
So meinst du, ja. Genau. Okay. Und jetzt nimmst du halt mit dieser Bewerbung von Südamerika, Afrika und UEFA, oder halt Europa, nimmst jetzt einmal gleich mal drei Verbände weg.
Genau. Plus 2026, die Nordamerikaner dürfen sich nicht bewerben für 2030.
Mhm. Und dann gehen dann langsam die Kontinente.
Genau, es bleibt über der Asiatische Fußballverband und Ozeanien.
Genau.
Ozeanen übrigens nur zu a Side Note. Australien ist nicht Teil des ozeanischen Fußballverbandes, sondern des asiatischen. Die sind vor ein paar Jahren gewechselt. Das heißt, der ozeanische Fußballverband ist im Grunde Neuseeland, Tonga oder sonst kleinere Fidschi-Inseln zum Beispiel. Ja. Also wenn die nicht plötzlich die Idee haben, eine WM zu machen, ist es sehr wahrscheinlich, dass 2034 die WM im asiatischen Fußballverband stattfinden
wird. In dem Australien dem vorkommt, aber auch eben
Saudi-Arabien.
Genau.
Und die Spatzen pfeifen es ja eh schon relativ lange von den Dächern. Das in dieser, es war ja schon 2030 das Thema, wird sich Saudi-Arabien bewerben und jetzt quasi ist alles angerichtet auf 2034. Das Lustige ist, und da wird es wahrscheinlich auch wieder um Kohle gehen. Es weiß jeder, 2034 wird diese WM dort stattfinden. Es dürfen nur mehr zwei Verbände, Kontinentalverbände teilnehmen und der asiatische Verband hat schon geäußert, sie unterstützen die Bewerbung von Saudi-Arabien. Statt dass man das jetzt irgendwie relativ schon transparent, aber unbürokratisch einfach vergibt im Sinn von, hey Leute, es weiß ja jeder, wird es die FIFA wieder ein Bramborium an Sachen auffahren, an irgendwelchen Geschichten, es wird Geld ausgeben für irgendwelche Sachen, wo jeder weiß, was passieren wird. Und das schafft halt die FIFA besser als jeder andere, finde ich. Aber 2034 wird die WM in Saudi-Arabien stattfinden.
Ja.
Das ist halt die Frage, Ronaldo wird wahrscheinlich immer noch spielen. In 11 Jahren, das ist dann 49, 50
oder sowas. Jetzt sieht's ja gar aus, ja.
Also wir werden, und wir haben ja eh schon mal in unserem Katar-Feature ja lang drüber geredet.
Episode 103, ja.
Ja, es geht ja nicht nur darum, Dinge per se abzulehnen. Jetzt wissen wir natürlich, es gibt eine eurozentristische Art und Weise, auf solche Sachen zu blicken. Das war ein großes Thema in unserem Katar-Special. Hat mir sehr überzeugt, muss ich sagen, an meiner eigenen Denkweise ein bisschen zu arbeiten. Aber gleichzeitig kannst du auch nicht sagen, dass Saudi-Arabien keine Fußballkultur hat überhaupt. Dann haben wir große Fußballkultur und so weiter. Aber die Art und Weise, wie das schon wieder alles abläuft, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, da gibt es einen Haufen Bewerbungen und dann setzen sie die durch. Wo du eh weißt, dass sie die durchsetzen werden. Nein. Es wird noch irgendwie, hängen wir Uruguay, Paraguay und Argentinien AWM an, was drei Spiele organisieren.
Drei Eröffnungsspiele.
Was heißt schon mal drei Eröffnungsspiele? Ja. Ich kann nicht drei Eröffnungsspiele, es gibt ein Eröffnungsspiel.
Außer
sie finden zeitgleich statt.
Das macht keinen
Sinn. Wird, ja. Was sind drei Eröffnungsspiele? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall speist du den mal mit drei Eröffnungsspielen ab, um quasi den ganzen Verband nochmal auszunehmen, den Kontinentalverband. Und ich denke mir, das ist einfach so, weißt du?
Ja, verstehe ich total. Es ist sehr, sehr strange. Zum Turnier selbst, glaube ich, werden wir jetzt noch nicht so viel sagen, weil es hundertprozentig feststehen wird, sondern es wird sicher interessant sein, wie die Organisation von so einem Turnier ablaufen wird.
Ich frage mich, 2023 ist der Damm gebrochen, die saudischen Dollars fließen nach Europa und dort und dorthin für Spieler. Das 11 Jahre jetzt da durchzuziehen, bin ich sehr gespannt. Also quasi, sie investieren jetzt gerade in einen extremen Hype. Wird jetzt 11 Jahre lang, also ist man da so überzeugt davon, das nicht wie die Chinesen zu machen, die auch ein paar Jahre extrem viel Kohle eingepumpt haben, sondern zu sagen, okay, wir sind wirklich davon überzeugt, wir machen jetzt, das ist ein nachhaltiges Invest und wir bauen unsere Liga so weit auf, dass die 2034, 33, 32 oder was noch immer ein großes Ding ist. Also ich bin gespannt, ob das wirklich also durchziehen.
Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja. Jetzt durch das, dass die WM quasi so gut wie fix ist, was spricht dagegen? Das Geld geht ihnen nicht aus. Die Spieler haben gesagt, dass es kein Problem für sie ist, ganz für ganz große Namen kein Problem ist, dorthin zu wechseln. Die Liga wird immer besser und immer besser. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es auf einmal dann irgendein neues Format oder irgendeine Überlegung gibt, wie du Mannschaften aus der Saudi Pro League, glaube ich, heißt sie, irgendwie in die Champions League bringst oder einen Bewerb machst, wo halt Champions
League oder Super League
wieder. Was auch immer, ja. Und spätestens dann ist sowieso klar, also die werden sich mittelfristig schon als eine relevante Liga in dem Transfersystem, in diesem allem drum und dran etablieren. Das ist immer
ein tolles Ding.
Ja, kommen wir zu was Erfreulicherem, finde ich. Und zwar die EM 2028, haben wir auch schon kurz erwähnt. Es geht auf die Insel.
Ja, finde ich extrem gut.
Also
United Kingdom. Klar, da schlagt natürlich auch wieder, und da merke ich echt, voreingenommen in meiner eurozentristischen. Ich finde es einfach cool, wenn das dort ist und das andere finde ich komisch.
Ja.
Was auch irgendwie komisch von meiner Seite her ist, aber was es ist jetzt so.
Du, ich glaube, das liegt ja nicht. Schau, nimm her die WM in Nordamerika, wo wir sofort gesagt haben, hey cool, vielleicht können wir das organisieren, dass wir dorthin fahren. Es spielt sich ja nicht nur in Europa oder eurozentristisch, wie es immer sein darf, ab, sondern es liegt halt ein bisschen daran, verbinden wir mit den Ländern irgendwas, wo wir sagen, da können wir Fußball und Reisen irgendwie kombinieren und was machen. Und wir wissen halt, auf die Insel zum Fliegen und dort Fußballspiele zum Schauen oder auch nur Public Viewing mit zum Erleben, das könnte was sein, was wir relativ sicher machen werden, wohingegen wir wahrscheinlich halt einfach nicht so leicht nach Saudi-Arabien fliegen, weil wir halt nicht wollen.
Absolut. Also, und wenn wir jetzt wirklich mal rein unser europäischer Blick drauf werfen, ist das natürlich schon mal eine Ansage, 2028 Europameisterschaft zu haben in UK und Irland. Das ist ja auch spannend, weil ich glaube, waren ja ursprünglich zwar nicht, also Irland ist glaube ich erst dazugekommen zu dieser Bewerbung.
Okay.
Weil es ist im UK, also England, Schottland, Wales und Nordirland, gemeinsam mit Irland, also die ganze Insel Europameisterschaft. Und das ist schon richtig cool. Und wenn du dir anschaust, wo das Ganze stattfinden wird, also eben die Stadien ein bisschen angeschaut, du spielst in Glasgow im Hampden Park, du spielst in Dublin, du spielst in Belfast und du hast halt 6 Stadien, die in England stattfinden werden. Das ist dann schon richtig, richtig cool und im Sinne einer Nachhaltigkeit natürlich ist da schon sehr, sehr viel da. Das musst du halt auch sagen, weil das Tottenham Stadium oder das Wembley Stadium, das wird einfach nur mehr ausgewischt. Das ist ja, fertig. Okay. Das ist fertig soweit. Klar, ja. Gleichzeitig hast du natürlich auch, du hast die Anfield Road ist nicht dabei, du hast Old Trafford nicht dabei, du hast das Emirates nicht dabei. Das heißt, du hast ja ein paar Zunder, die außen vor bleiben.
Wobei, da finde ich ja, also Old Trafford oder so, weiß man ja, dass das mittlerweile eine ziemliche Bruchbude ist.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist halt bitter. Anfield ist auch nicht auf dem modernsten Stand. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ob die im Emirates Stadium spielen, im Etihad spielen oder im neuen Stadion für die Spurs, das sind für mich alles keine Stadien, die einen großen Charakter haben. Das geht halt ein bisschen verloren.
Aber gleichzeitig kostet das sowas wie ein Villa-Park und das ist schon wieder ziemlich cool.
Das also finde ich halt
die Vorstellung geil,
ja.
Und da sind wir ja dann quasi eigennützig, dass du sagst, der österreichische Mannschaft qualifiziert dich vielleicht oder du kriegst allgemein Tickets für ein EM-Spiel in Birmingham, in Villa-Park. Das ist schon richtig gut.
So ist es.
Was auch vergeben worden ist, weil die UEFA hat gesagt, okay, 2 Fliegen mit einer Klatsche, ist die EM 2032 und auch da ist man hergegangen und hat den Move gemacht, dass man eigentlich getrennte Bewerbungen quasi dann, also das hat nicht die UEFA gemacht, sondern die bewerbenden Verbände selbst gemacht und zwar Italien und die Türkei, die haben eigentlich zwar unabhängige Bewerbungen eingereicht gehabt. Was
wesentlich mehr Sinn macht, ja.
Ja, haben dann gesagt, okay, hauen wir uns auf einen Haufen und das wird, glaube ich, auch richtig, richtig cool, ey. Mhm. Italien und Türkei, also ich glaube, da kann es richtig, also noch 2028 irgendein Irish Pie oder irgendwas und gibt es dann eine Europameisterschaft in Istanbul und in Turin und in Mailand, also ich glaube, das ist richtig gut.
Ja, vor allem.
Also die nächsten 2 Europameisterschaften, die taugen mir richtig,
muss ich sagen. Da muss man wieder sagen, natürlich, es sind halt fußballverrückte Nationen und das ist einfach richtig geil. Wer schon mal in der Türkei in einem Fußballstadion war, der weiß, das ist einfach ein Wahnsinn. Das ist ein eigenes Kulturerlebnis und ja.
Und man muss sagen, die Türkei ist relativ hartnäckig gewesen. Sie haben sich 2008, 2012, 2016, 2020 und 2024 beworben. Jeweils nicht den Zuschlag gekriegt. Und jetzt 2028 haben sie einen Zuschlag gekriegt. Also alle aber guten Dinge.
Das halt auch
sie wollen es auch offensichtlich wirklich machen, muss man sagen. Also alle guten Dinge sind offensichtlich 6, wenn es um die Bewerbungen für die EM geht.
Es Wunderbare ist ja, deswegen hast du mal bei der Episode also leicht gefallen, eine getränkte Episode auszumachen, weil es muss ja nicht thematisch dazu passen, aber manchmal tut es das. In dem Fall war es so, ja, nehme ich ein Getränk aus Italien, das passt super, weil Italien ist auch irgendwo dabei.
Genau.
Und bei den Italienern war es auch wirklich so, die haben ja auch infrastrukturell durchaus eine kleine Herausforderung, weil ich bin gespannt, ob
32,
das neue Stadion in Mailand schon steht. Ich glaube, das geht sich nicht so aus, ja.
Also, vielleicht haben sie da noch gute Deadline, sagen wir mal so.
Ja.
Vielleicht to wrap it up, diese heutige Episode, Alex. Partnerbewerbungen. Ist das neue Normal? Weil alles, was wir jetzt besprochen haben, 20, 24 mal ausgenommen, da habe ich das finde ich in Deutschland geschaut, 2026 eine WM im Partnermodus, 2028 eine WM im Partnermodus mit mehreren Gastgeberländern, 2030 diese WM auf 3 Kontinenten mit 6 Ländern, 2032 Italien, Türkei. Ist Partnerbewerbung das neue Normal?
Ja, offensichtlich ist es neu normal, weil alle Bewerbungen jetzt an so Partnerunternehmen gegangen sind. Fairerweise muss man schon aber auch sagen, gibt es viele Länder, die so eine Infrastruktur aufzuweisen haben, wie es die Deutschen das auch haben. Wahrscheinlich schaffen wir das neu in England. Da finde ich es dann aber eh cooler, muss man ehrlich sagen, dass man nicht nur die Europameisterschaft nur in England vergibt, sondern die ganze Insel. Das ist eine coole Idee. Mhm. Das macht sicher Sinn. Und wenn du sonst so durchschaust, ich meine, hat Spanien genug Stadien, um allein Europameisterschaft auszutragen? Ein cooles Stadion?
Nicht. Mittlerweile schon.
Ja, okay, von mir aus. Und dann bist du aber schon ungefähr fertig. Und von dem her, wenn ich jetzt so an Italien denke, wenn ich mal aussuchen kann, ob es eine Europameisterschaft in Italien und noch im Land gibt oder gar nicht in Italien, dann bin ich für so eine Co-Bewerbung. Da macht das Sinn. Und ich bin jedenfalls sicher, dass es 3-4 coole Stadien in Italien geben wird und 3-4 coole Stadien in der Türkei geben wird und dann ist das für mich stimmig.
Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, da geht eine sinnvolle Bewerbung in eine Skurrilität über? Also wo du sagst, okay, wow, da muss ich schon sehr kreativ sein, dass ich die Bewerbung noch sinnvoll finde.
Ich finde, die Diskussion ist im modernen Fußball ein bisschen müßig, weil wir machen das ja selbst, das haben wir ja nicht befreit davon. Wir machen Fußballtourismus, wir fliegen irgendwo hin, schauen zu spielen. Mhm. Das heißt, für uns ist völlig wurscht, ob die Europameisterschaft in ein oder zwei Ländern sind, weil wir fliegen dann nicht zweimal, wir fliegen halt einmal wohin. Das hätten wir sonst gemacht, machen wir so auch. Die Nationalmannschaften selbst fliegen sowieso kreuz und quer in der Weltgeschichte herum, sie Nations League und so weiter, das ist auch völlig normal. Ich glaube, man muss aufhören, das als sowas Exotisches zu betrachten. Es ist der Fußball dort, ja. Das kann man natürlich in Summe kritisieren und das kritisieren ja wir oft zu Recht. Aber es ist nichts anderes als wie jetzt alles andere sonst. Ja.
Aber glaubst du, dass die Turniere dann nicht verändert sich da nicht die Natur von solchen Turnieren? Weil mir kommt vor, also das ist jetzt meine eigene Meinung dazu, je mehr diese Partnerbewerbungen stattfinden, desto mehr gleicht ein Turnier dem anderen. Mhm. Du hast nicht mehr dieses, wir haben jetzt ein Turnier, klar, infrastrukturell nicht vorstellbar, aber wir hätten diese WM in Marokko. Mhm. Und da auch wieder was Positives. Katar hat einen eigenen Touch auf eine WM draufgegeben und so weiter. Ja. Wenn es halt irgendwann mal bei jedes Turnier sind x Länder, die das Ganze machen, es ist halt dann, es ist nicht mehr Spanien 1982, ich hoffe, jetzt komplett sicher, oder Argentinien 78 oder Italien 90, ich hoffe, ich kriege einen kompletten Plätzchen, aber ich glaube nicht.
Nein, das passt, du hast
94 dann Amerika. Genau, oder USA 94, du sagst, okay, nein, es ist, damals 2030 in Spanien, Portugal, Marokko, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Du tust das schon lange. Nicht einmal, dass du merkst, wer die Tore im WM-Finale geschossen, wer hat überhaupt die WM ausgerichtet.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt irgendwie, es passt halt zu den aktuellen Zeiten einfach dazu. Und du kannst ja wirklich sagen, wenn du jetzt an Weltmeisterschaften denkst, die Liste an Ländern, die guten Gewissens jetzt die passende Infrastruktur und Rahmenbedingungen haben, um eine Weltmeisterschaft auszutragen, das ist extrem kurz.
Also ich finde auch, es gibt einen positiven Blick, einen optimistischen Blick auf das Ganze und dann pessischen, aber vielleicht sogar realistischen Blick. Ja. Und der optimistische, positive ist, dass du sagst, es ist gut, dass Zivilgesellschaften hergehen und sagen, okay, wir finden es einfach nicht cool, wenn sie hunderte Millionen ausgibt für ein Turnier. Das hat keinen nachhaltigen Wert, das ist Steuergeld und so weiter und so fort. Genau. Deswegen tun sie mehrere zusammen, vor allem vielleicht auch Länder, die keine eigene umsetzen könnten oder was auch immer austragen könnten. Finde ich gut, das ist ein positiver Ansatz. Gleichzeitig ist jetzt schon auch das Denken da, es geht halt schon um die Kohle. Ja, also, gerade 2028 finde ich ist ein spannendes Beispiel. 2032, Italien und Türkei zu sagen, hat sich verbackelt, finde ich gute Aussage. Mhm. 2030, da muss ich mich, weiß nicht, wie weit biegen, dass ich noch verstehe, warum das passiert.
Ja.
Dass du sagst, okay, du hast 3 Kontinentalverbände. Aber ja, wie gesagt, also wir werden das beide nicht lösen können.
Ja, das sowieso nicht. Und was man ja schon sagen muss, wenn man so ein bisschen in andere Sportarten schaut, gibt es das ja teilweise auch. Also mir fällt da sofort die Tour de France ein, die dann halt mal ein paar Etappen in England hat. Oder jetzt bei der nächsten Tour de France, glaube ich, sind sogar ein paar Etappen mit in Italien. Mhm. Und das funktioniert halt auch irgendwie, weil diese Teams müssen sowieso in der Weltgeschichte herumfahren und dann sind sie halt mal für einen kurzen Zeitraum irgendwo anders. Natürlich hast du dann automatisch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Gegend und ja,
Der Genfer Autosalon findet in Katar statt. Habe jetzt erstmalig, der Genfer Autosalon findet erstmalig nicht in Genf statt, habe ich jetzt gelesen.
Ja, es ist, die Welt ist absurd und das merkt man halt auch am Fußball. Ja. So, glaube ich,
ist ein schönes Schlusswort.
Ja. Das heißt, wenn ihr trotzdem weiterhin gern Infos habt zu absurden Themen und Dingen, die uns so halt so über den Tisch kommen, dann schaltet es auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Hey, wir sind's nochmal für Spielfrei. Wir wollen euch gerne auf einen Podcast hinweisen, der ebenfalls von das Pod produziert worden ist. Es geht um fatale Fehler in Justiz und Medizin. Der Podcast nennt sie nicht mit mir und ihr könnt es jetzt kurz in den Trailer einhören. Viel Spaß.
Nicht mit mir. Fatale Fälle aus Justiz und Medizin.
Der böse Wolf und das Mädchen im Rollstuhl.
Auf den ersten Blick ist es eine Krankengeschichte. Eine sehr heftige Krankengeschichte einer jungen Frau. Mehr als ein Jahrzehnt voller Untersuchungen, Schmerzen und Operationen. Auf den zweiten Blick aber ist es eine unglaubliche Geschichte, die wir heute erzählen.
Es ist eine Geschichte voller Versäumnisse, Fehler und Missgeschicke. Eine Geschichte voller Pech und auch voller Zynismus. Eine Geschichte, die kein Happy End haben kann. Aber zumindest wird sie besser ausgehen, als wir bis vor kurzem für möglich hielten.
Das hat mit einer Anwältin aus Graz zu tun und mit einer Versicherung, die wie aus dem Nichts auftauchte. Hört nicht mit mir. Den Podcast über dramatische medizinische Fehler, über vermeintliche Irrtümer der Justiz und die Folgen für unschuldige Menschen. Wir sind Christina Stegisch
und Wolfgang Kühnelt
und präsentieren euch Nicht mit mir. Eine Produktion von Das Pod.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod, deine Podcast-Agentur.